Wenn also, manchmal sagt man über uns ja eh, na ihr Katholiken, ihr kennt es ja eh, etwas Unmögliches, du eine Brauzen arbeiten, dann ist es wieder gut. Über dieses Argument müssen wir natürlich schon nachdenken. Und der Papst hat einmal eine Geschichte erzählt von einem sehr bekannten, beliebten Kapuzinerpater, der auch ein sehr beliebter Beichtvater war. Und der hat dem Papst einmal erzählt, er hat gesagt, du, ich muss dir etwas sagen. Ich habe ständig viele Leute vor dem Beichtstuhl. Die unterschiedlichsten Menschen, einfache Leute, weniger einfache Leute, manchmal auch Priester. Und ich vergebe ihnen immer. Und da hat er gesagt, manchmal habe ich auch Skrupel, dass ich vielleicht zu viel vergebe. Und dann hat der Pater weiter erzählt, und wenn ich diese Skrupel habe, gehe ich in meine kleine Klosterkapelle, knie mich vor dem Altar nieder und sprich halblaut zu Jesus, Herr, vergib mir, dass ich schon wieder zu viel vergeben habe. Aber schließlich warst ja du es, der mir dieses schlechte Beispiel gegeben hat. Eine unglaubliche Einstellung sündigen Menschen gegenüber. Aber Sie kennen alle das Zitat aus dem Matthäusevangelium, 18. Kapitel, als Petrus Jesus einmal fragt, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? 7-mal? Und Jesus sagte, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Also immer. Eine unglaubliche Art, sündigen Menschen zu begegnen. Nicht immer einfach zu verstehen. Aber gerade das ist jene Liebe, mit der Gott uns Menschen umgibt. Gerade wenn wir Fehler machen und gesündigt haben. Wir brauchen gerade in solchen Momenten besonders die Zuneigung und Liebe Jesu. Im Büro des früheren Jugendgerichtshofspräsidenten Dr. Jesionik war in seinem Büro hinter dem Schreibtisch ein Bild eines jungen Menschen. Und unter dem Bild stand das Zitat, liebe mich, wenn ich es am allerwenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am allermeisten. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist genau jene Liebe, mit der Gott uns liebt. Die Kirche ist nicht in der Welt, um zu verurteilen, sondern um den Menschen die Liebe Gottes erfahrbar zu machen. Die Kirche ist angetreten, um uns in ein Liebesverhältnis mit diesem lebendigen, barmherzigen Gott zu bringen. Es darf nicht sein, dass das Leid der Menschen, das sie auch ohne Kirche in diesem Leben haben und erfahren, auf dem Boden der Kirche noch verdoppelt wird. Auch für ungläubige Menschen, Menschen, die der Kirche fern sind, die haben Leid. Auch Christen haben Leid. Und es kann nicht sein, dass das Leid der Menschen durch die Kirche noch vermehrt wird. Ich denke mir, wenn Sie wollen, dass Menschen sich ändern, dann müssen wir uns ihnen zuwenden. Das ist übrigens die Weisheit des Herzens, die der Grund für Barmherzigkeit ist. Ich sage Ihnen jetzt etwas oder ich bringe Sie zu einer Erzählung, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie kennen alle das Märchen Froschkönig. Die Geschichte mit dieser jungen, hübschen Prinzessin, die im Schlosspark mit dem Ball spielt und der Ball fällt ihr in den Brunnen. Und sie verspricht jetzt den zu küssen, der ihr den Ball wiederbringt. Und es ist ein Frosch, der ihr den Ball bringt. Und wie sie diesen Frosch sieht, diesen glitschigen, grauslichen, fürchterlichen Frosch, den küsse ich nicht. Und sie rennt davon in das Schloss. Der Frosch geht einfach nach. Und dann kommt er zum Tisch und der Prinzessin graust vor diesem Frosch. Sie will ihr Versprechen nicht einlösen. Und dann isst er mit ihr und trinkt er mit ihr. Und dann geht er ins Schlafzimmer voraus. Dann geht sie ins Schlafzimmer nach. Dann sitzt der Frosch auf ihrem Bett. Und es ist Abend geworden. Allein die Vorstellung der Prinzessin, was passieren könnte, war ja unerträglich. Aber es wird immer später und immer später. Sie will jetzt endlich schlafen und da überwindet sie sich. Und da wendet sie sich dem Frosch zu und küsst ihn. Und sie wissen alle, was passiert. Der Frosch verwandelt sich in einen Prinzen. Das ist ganz unglaublich. Die Wahrheit der Märchen hat auch das beinhaltet, was christlicher Glauben meint. Wenn Sie wollen, dass sich jemand ändert, dann wenden Sie sich ihm zu. Und alle wissen, dass man, wenn man jemanden küsst, muss man sich ihm zuwenden. Der Herr Kaplan weiß das aus dem Fernsehen. Das heißt also, dass man beim Küssen den anderen sich zuwenden. Es ist eine unglaubliche Weisheit von Märchen, die ja nicht religiös sind. Aber Märchen sind Vorhof des Glaubens. Und dieses Geheimnis hat die Bibel auf die Spitze gebracht. Wende dich den Menschen zu, dann verändert er sich. Ich muss Ihnen sagen, diese Weisheit der Märchen ist auch die Weisheit unseres christlichen Lebens. Und wir müssen keine Angst haben. Über 300, oder genau 365 Mal steht in der Heiligen Schrift, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und ich sage immer, wenn es dann ein Schaltjahr gibt, bleibt es heute einen Tag im Bett. Aber die anderen Tage, für jeden einzelnen Tag, hat also die Bibel diese Befreiung von Angst. Glaube und Angst vertragen sich nicht. Wenn das bei Ihnen zusammenpasst, dann haben Sie ein sehr merkwürdiges Glaubensverständnis. Vielleicht haben Sie sich sogar schon einmal gefragt, wie konnte es eigentlich werden, dass der christliche Glaube vor allem gleich von Anfang an so eine Weltkarriere gemacht hat. Sie wissen, wir sind mit unserem Glauben die größte Religionsgemeinschaft der Welt geworden. Und das hat sehr rasant schon im ersten, zweiten Jahrhundert angefangen. Wie war es wirklich möglich, dass wir uns so rasch verbreitet haben? Ich denke mir, der Schlüssel dafür liegt in der Person Jesu, wie er damals auf Menschen zugegangen ist und wie sie ihn erfahren haben. Jesus war, er war vieles. Er war aber vor allem ein unglaubliches Beziehungsgenie, von einer Begabung, wie er auf Menschen zugegangen ist. Und wenn er mit Menschen in Kontakt getreten ist, sie haben ihn fast nie mehr vergessen. Zahllos waren die Menschen, die er so eben in seinen Bann gezogen hat. Man weiß ja nicht allzu viel über das konkrete historische Leben des Jesus von Nazareth. Aber wir wissen auf jeden Fall eines, Angst hat er dem Menschen nicht gemacht. Er hat jedem einzelnen Menschen Würde und Wert zugesprochen, unabhängig von Stand, Herkunft und Lebenswandel. Wenn Sie sich so ein bisschen die Heilige Schrift anschauen, dann ist es ja überraschend, mit welchen Leuten Jesus Kontakt gehabt hat. Wissen Sie, also manche, da waren Zöllner dabei, da waren Ehebrecher dabei, da waren also Sünder zum Quadrat dabei. Also in die Seitenblicke kommt es mit solchen Bekanntschaften nicht. Sie kennen unser Sprichwort in Kärnten. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Sie sehen, wie dünn bei uns der christliche Glaube Wurzeln gefasst hat, dass sich solche Sprüche noch erhalten haben. Religiös ist an so einem Spruch gar nichts. Jesus war es, der jedem einzelnen Menschen Wert und Würde zugesprochen hat. Es ist für das Lebensglück des Menschen ganz wichtig, dass man ihm nie, nie seine Würde nimmt. Der Papst war es, der eine Geschichte erzählt hat, als er noch Pfarrer in Buenos Aires war. Da gab es in seiner Gemeinde eine Frau, die war geschieden, der Mann war weg, sie hatte einige Kinder und sie brachte die Kinder so mit Gelegenheitsarbeiten durch. Manchmal hat sie auch auf der Straße gearbeitet, einfach um für ihre Kinder etwas zum Essen zu haben. Und die Pfarrerin wusste um die Lebensumstände dieser Frau und hat ihr immer wieder Lebensmittelpakete geschenkt. Eines Tages kam diese Frau in die Pfarre, und sie ging zum Pfarrer, zum heutigen Papst, und sie bedankte sich bei ihm. Und er sagt, ja, ja, ist schon gut. Und dann sagte die Frau, ja, ich danke Ihnen sehr für die Lebensmittelpakete. Aber noch mehr danke ich Ihnen, dass Sie nie aufgehört haben, mich respektvoll Signora zu nennen. Dass Sie mir meine Würde nicht genommen haben, trotz meines Lebenswandels. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist das Geheimnis unseres christlichen Glaubens. dass man nach solchen Menschen Wert und Würde nimmt. Das ist die Pastoral unseres jetzigen Papstes. Das ist die Frucht dessen, dass er dieses Jahr das Jahr der Barmherzigkeit nennt. Dieser Frau war es, als Signora angesprochen zu werden, fast noch wichtiger als diese Lebensmittelpakete. Dieses Erlebnis ist fast biblisch. Die Bibel ist voll von Erzählungen, wo Menschen nie müde wurde, den Menschen ihre Würde, auch den Sündern, ihre Würde nicht zu nehmen. Weltberühmt ist dabei diese Erzählung von der Ehebrecherin geworden, im 8. Kapitel des Johannesevangeliums. Viele von Ihnen kennen natürlich diese Erzählung. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich erzähle sie Ihnen jetzt noch einmal ganz kurz, weil es so sein kann, dass die eine oder andere sie doch nicht kennt. Und wenn Sie sie jetzt zum ersten Mal hören, sagen Sie niemandem, dass Sie diese Geschichte heute zum ersten Mal gehört haben. Denn sie gehört zur Grundaussage unseres christlichen Glaubens. Sie sagt unendlich viel über die Beziehungsfähigkeit dieses Jesus von Nazareth zu Sünderinnen und zu Sündern aus. Zuallererst der Begriff der Ehebrecherin. Man meint in unserem Sprachgebrauch, aha, das ist überwiegend sexueller Art. Muss ich Ihnen sagen, ist es auch, aber zuallererst ist im Judentum eine Ehebrecherin deshalb besonders abscheulich gesehen worden, weil das Judentum eine Familienreligion ist. Und im Judentum ist die Weitergabe des Glaubens in der Familie. Und wenn jetzt eine Familie gestört wird von außen, dann ist auch gleichzeitig die Weitergabe des Glaubens gestört. Deshalb hat Mose schon vor Jahrhunderten vorher eben einfach gesagt, und so eine Frau muss gesteinigt werden. Nicht ob ihres sexuellen Verhaltens, das auch, aber vor allem, weil sie die Weitergabe von Religion gefährdet. Das Christentum ist keine Familienreligion. Wir sind eine Gemeindereligion. Das sehen Sie auch daran, wir haben eine Kirche, da haben wir einen Pfarrer und um das haben wir eine Gemeinde. Zurzeit haben wir mehr Kirche wie Pfarrer, sind wir ganz verunsichert. Und deshalb spricht auch der Pfarrer und der Priester uns mit liebe Brüder und Schwestern an. Sie brauchen nach der Predigt nicht zu ihm hingehen und sagen, ich bin nicht dein Bruder, ich bin nicht deine Schwester. Das ist Ausdruck unserer Gemeindereligion. Wir sind schon deshalb keine Familienreligion, weil schon der Stifter keine gescheite Familie gehabt. Einzelkind, was das ist, beim Vater macht man nicht. Das heißt also, Sie spüren also schon, es ist wesentlich eine Gemeindereligion. Das ist wichtig für das Verständnis, warum Johannes eine Ehebrecherin wählt. Und gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, dass die oberste kirchliche Behörde im Judentum eben einfach schon satt gehabt hat von Jesus, diese, wie der die Tora ausgelegt hat, wie der die Menschen fasziniert hat, das hat eben die anderen, die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer gestört. Denn sie haben auch Schrift ausgelegt, sie haben auch die Tora ausgelegt, aber bei ihnen war das Echo nie so. Und jetzt haben sie gesagt, was macht der anders wie wir? Sie spüren schon, da wird man einfach eifersüchtig, wenn beide dasselbe machen und eine ganz unterschiedliche Reaktion. Und so haben sie beschlossen, dieser Jesus muss weg. Entweder weg aus Jerusalem, weg aus Judäa, aus Galiläa oder überhaupt, wir töten ihn. Und jetzt haben sie sich überlegt, wie könnten wir der Bevölkerung zeigen, was dieser Jesus